vielleicht noch ein paar Buchempfehlungen. Ich habe jetzt auch nicht auf die auferbauten Bücher hingewiesen. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis auf diese Taschenbücher, die Pfingst- und charismatische Bewegung, eine biblische Orientierung. Das ist mal so auf ganz kürzesten Raum zusammengefasst, was die Lehre der Bibel im Unterschied zur Lehre der Pfingster und Charismatiker ist. Geistestaufe, endzeitliche Errettung, Zungenreden und so weiter, Wunderzeichen. Also wenn man das zum Beispiel auch jemanden weitergeben will, der von mir aus in einer evangelikalen Gemeinde ist und eben Gefahr läuft, charismatisch verführt zu werden oder eben auch Charismatiker. Und das ist so eine kurze Zusammenfassung auf knappstem Raum, was so die wichtigsten Lehren sind. Das hier ist leider immer noch aktuell. Das ist mein neueste Buch von mir, Charismatischer Lobpreis, Fremdes Feuer im Heiligtum Gottes. Da wird noch einmal ausführlicher die Gefahr der Rock- und Popmusik beleuchtet, auch der Weg, wie die Rock- und Popmusik in die christliche Gemeinde gekommen ist. Nämlich, wir haben das heute Mittag so ein bisschen besprochen, über die Jesus People, über diese Freaks, die Hippies, die sich halb bekehrt haben und die ihre Rockmusik nicht lassen wollten und sie dann praktisch über Lobpreis in die christlichen Gemeinden eingeschmuggelt haben. Und das ist eben eine ganz verderbliche Entwicklung, die auch immer mehr, immer noch wie ein Sauerteig in konservative Gemeinden eindringt, und das hat noch nicht aufgehört. Ja. Das ist immer wieder neu, gerade durch die jüngere Generation, dass die Leute sagen, wir wollen diese Musik haben und wir wollen, dass es endlich mal lebendig wird, und dann kommen diese Lieder und es geschieht geistliche Verderbnis dadurch. Also das ist dann nochmal ausführlich nachgewiesen, auch mit vielen Zitaten von weltlichen Experten über Rock- und Popmusik, von Lobpreisleitern aus Amerika. Das ist also sehr materialreich. Wer Argumente sucht und braucht, findet sie da zu diesem leider immer noch aktuellen Thema. Dann eine letzte Empfehlung. Ich habe 2 Bibelauslegungen geschrieben und ich würde die auch empfehlen, obwohl die also, naja, sagen wir mal, recht wenig nachgefragt werden im Vergleich. Das entmutigt mich manchmal etwas, weil ich denke, dass ein ganz wesentlicher Bestandteil dessen, dass wir bewahrt werden in dieser Endzeit, ist Bibelstudium. Nüchternes, in die Tiefe gehendes Studium der Heiligen Schrift und da eben aus meiner Sicht auch besonders der Endzeitbriefe. Das ist nämlich dieses Konzept. 2. Timotheus, 2. Petrus, Judas sind Briefe, wo der Geist Gottes in besonderer Weise über die Situation der Gläubigen in der letzten Zeit etwas sagt. Und es lohnt sich, diese Briefe gründlicher zu studieren. Also das ist relativ in die Tiefe gehend, auch für Leute, die zum Beispiel als Predigthilfe, Bibelvorbereitung für Predigten brauchen, auch mit Erklärung zum griechischen Grundtext. Auf der anderen Seite mit Anwendung, mit Parallelstellen, mit Bezügen innerhalb der Heiligen Schrift. Ein Bibelstudium, das, denke ich, schon hilfreich ist für manche zur Vertiefung und Festigung geistlichen Zurüstung in der Endzeit. Also diese beiden Bibelstudien, ja, wir haben sie so gemacht, dass man sie auch wirklich abschnittsweise morgens zum Beispiel durcharbeiten kann. Dass es also nicht an einem Stück geschieht, ist klar. Aber das einfach nochmal als Hinweis. Ja, der Prophet Malachi, der letzte Prophet im Alten Testament, das letzte Buch in unserer Bibel des Alten Testaments, der jüngste Prophet unter den alttestamentlichen Propheten, der am spätesten seine Botschaft gebracht hat. Er hat hineingesprochen in die Endzeit des Judentums und er ist, denke ich, auch eine wichtige Botschaft, enthält wichtige Botschaften für uns Gläubige der Gemeinde, die wir auch in den letzten Zeiten leben. Ich denke, ein Gemeinsames ist eben, dass die Endzeit jetzt gerade auch für die Gemeinde einerseits immer gekennzeichnet ist von Untreue und geistlichem Niedergang der Masse. Wir können das hier nicht erwähnen, aber der Prophet Malachi beginnt ja mit einer erschreckenden Bilanz der Herzensverhärtung des Volkes Gottes, die sich vom Herrn abgewandt haben und es schon gar nicht mehr merken und die ein Stück fragen, ja, wodurch haben wir dich betrübt oder wodurch haben wir deinen Namen verächtlich gemacht? Das haben die gar nicht mehr gemerkt, so blind waren sie. Und auf der anderen Seite wird da auch ganz deutlich die Priesterschaft angesprochen, die eigentlich das Wort Gottes bewahren sollte und die ganz weit abgedriftet ist, zynisch geworden ist, verweltlicht, würde man heute sagen, angepasst. Und das sind natürlich Missstände, wie wir sie heute leider auch in der gläubigen Gemeinde, in der evangelikalen Kreisen, in der Christenheit bemerken, dass eben einfach zum Ende der Heilszeit der Gemeinde hin die Kräfte der Gesetzlosigkeit immer mehr zunehmen, die Liebe erkaltet, wie es der Herr Jesus auch in Matthäus 24 gesagt hat. Und dass da eine Situation entsteht, in der die ernsthaften, bibeltreuen, gottesfürchtigen Christen eine kleine Minderheit sind. Ein Überrest, das ist ein Begriff, der mir sehr wichtig geworden ist, eigentlich durch das Bibelstudium des Alten Testaments, dass Gott überall dort, wo die Masse des Volkes Gottes abgedriftet ist, sich ein Überrest bewahrt. Und dieser Überrest ist regelmäßig schwach und angefochten. Und wenn wir das vielleicht auch nochmal lesen wollen aus dem Propheten Zephania, da wird ja der Überrest Israels am Ende angesprochen. Und es wird von ihm gesagt in Zephania 3, Vers 12 und 13, und ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Das wird auf den Namen des Herrn vertrauen. Der Überrest von Israel wird kein Unrecht tun und keine Lüge reden. Man wird auch in ihrem Mund keine trügerische Zunge finden. Ja, sie werden weiden und ruhen, ohne dass sie jemand aufschreckt. Das betrifft natürlich jetzt auch die Endzeit für Israel, die ja noch bevorsteht, die aus meiner Sicht stattfindet, wenn die Gemeinde entrückt ist, wenn dann eben Israel wieder in den Fokus des Heilshandelns Gottes kommt, wenn auf der einen Seite der Verrat der Masse in Israel auf den Gipfelpunkt kommt und sie mit dem Antichristen ein Bündnis schließen, und wenn auf der anderen Seite eine kleine Schar von Juden sich zu dem Messias bekehrt und den Messias bekennt mitten in einem Volk, was genau dem Antimessias zugeneigt ist. Und das schafft natürlich gewaltige Verfolgung, gewaltige Spannungen, gewaltige Nöte. Und darauf bezieht sich der Prophet Zephania, wenn er sagt, ich will in deiner Mitte ein demütiges und geringes Volk übrig lassen. Aber das ist auch bei uns so. Die Bibeltreuen, die echten, treuen Christen sind heute innerhalb der Christenheit ein demütiges und geringes Volk. Wir haben zumindest keinen Grund, uns unserer großen Kraft zu rühmen. Ja? Denn wir haben eine kleine Kraft. Das gilt ganz klar für die bibeltreuen Gläubigen. Und auf der anderen Seite ist es eben auch deutlich, es geht gar nicht um unsere kleine Kraft, sondern es geht darum, wenn wir auf den Namen dieses herrlichen Herrn Jesus Christus vertrauen, dann werden wir trotz unserer Schwäche durchkommen, wir werden die Werke Gottes tun, wir werden dem Herrn dienen können und er wird uns segnen und bewahren. Das ist die Zusage auch für den treuen Überrest der Juden in der allerletzten Zeit für die Juden und das ist auch eine Verheißung, die wir für uns nehmen dürfen, die wir in der letzten Zeit der Gemeinde leben und die wir eben auch ein Überrest sind. Eine kleine Schar, eine Schar, die verspottet wird. Ja, das sind die Engen, die Gesetzlichen, die keinen Spaß haben wollen, die mit allem immer mit der Bibel kommen, schrecklich. Ja. Also das sind so diese Dinge, die man heute hört. Und wir haben heute wirklich auch einen gesetzlosen Zustand in der Christenheit, einen Zustand, der ganz ähnlich ist dem, was der Prophet Malachi für die Juden, für Israel angeführt hat und vielleicht erinnern wir uns nochmal an diese inspirierte Diagnose der Endzeitchristenheit, die wir in 2. Timotheus 3 finden. Das sind so die Dinge, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Also hier wird gezeigt, dass die letzten Zeiten ein Christentum hervorbringen, das zwar noch eine äußere Fassade hat, ein äußeres Bekenntnis, das aber im Grund genauso lebt wie das Heidentum um sie herum auch. Ja? Selbstliebig, gesetzlos, rebellisch, frech. Und ich fürchte, dass wir, wenn wir wirklich die heutige evangelikale, geschweige denn liberale Umwelt uns genauer anschauen, dass wir genau das feststellen, dass Gottes Wort sich auf erschreckende Weise erfüllt, dort wo eben antichristliche Entwicklungen unter einem christlichen Gewand sich entfalten und wo solche Dinge wie Eigensucht, Geldgier, Ungehorsam den Eltern gegenüber, Unheiligkeit, wo das immer mehr um sich kann. Das ist sozusagen die geistliche Atmosphäre, das geistliche Umfeld, in dem sich dieser Überrest der Gemeinde bewähren muss. Und das ist gar nicht so weit entfernt von dem Zustand, den eben der Prophet Malachi diagnostiziert für diese jüdische Gemeinschaft in ihrem Endstadium, wo auch Rebellion, Gesetzlosigkeit, Entferntheit von Gott mit einem frommen Bekenntnis gepaart ist. Ja, von daher sind es Züge, die wir durchaus auch bei uns feststellen können, genauso eben diese Prophetie in 2. Timotheus 4, wenn es heißt, denn es wird eine Zeit kommen, da werden sie die gesunde Lehre nicht ertragen, sondern sich selbst nach ihren eigenen Lüsten Lehrer beschaffen, weil sie empfindliche Ohren haben und sie werden ihre Ohren von der Wahrheit abwenden und sich den Legenden zuwenden. Ja, auch das hat seine Widerspiegelung beim Propheten Malachi, wo der Herr im Grund Levi darstellt, die Priesterschaft, die das Wort Gottes heiligen sollte, verkündigen sollte. Ich lese mal Malachi 2, Vers 5 folgende. Mein Bund mit ihm war Leben und Friede mit Levi und ich verlieh ihm beides, damit er mich fürchtete und er fürchtete mich auch und hatte Ehrfurcht vor meinem Namen. Das Gesetz der Wahrheit war in seinem Mund und nichts Verkehrtes wurde auf seinen Lippen gefunden. Er wandelte mit mir in Frieden und Aufrichtigkeit und viele brachte er zur Umkehr von der Missetat. Denn die Lippen des Priesters sollen die Erkenntnis bewahren und aus seinem Mund soll man das Gesetz erfragen, denn er ist ein Bote des Herrn der Herrscher. Ihr aber seid vom Weg abgewichen, ihr seid schuld, dass viele im Gesetz zu Fall gekommen sind. Ihr habt den Bund mit Levi missbraucht, spricht der Herr der Herrscher. Das ist also eine ganz ernste Sache, wenn die Diener des Wortes abweichen vom Wort Gottes. Wenn sie nicht mehr das Wort in Klarheit verkündigen, sondern dafür lieber populäre Lügen und Legenden. Und das ist ja etwas, was wir in der heutigen Christenheit leider mehr und mehr feststellen müssen, dass es viele, viele Prediger gibt, die predigen nach Erfolgsrezepten, die predigen das, wonach den Menschen eben die Ohren kitzeln, anstatt ihnen die Wahrheit Gottes in Treue zu verkündigen. Und das ist natürlich auch ein Zeichen eines äußersten geistlichen Niedergangs. Wenn selbst die, die eigentlich die Wahrheit Gottes bezeugen sollten, Lügen erzählen, seichte Geschichten erzählen, wer soll dann noch bei der Wahrheit bleiben? Gut, wir alle haben Gottes Wort. Ja, wir können uns nicht auf unsere Prediger rausreden, dass die uns die Wahrheit nicht gesagt haben. Und trotzdem ist es eben so, dass eigentlich dieser Dienst der Verkündigung ein ernster und heiliger Dienst ist, der wichtig ist für das Volk Gottes. Und wenn der eben abweicht, diese Verkündigung der Wahrheit nicht mehr gewährleistet ist, dann ist der Niedergang weit fortgeschritten. Ja, also da gibt es Parallelen zu dieser Situation in Malachi. Und wir sehen eben die Zuspitzung in der Endzeit. Und ich will eben einfach das 3. Kapitel des Propheten Malachi mit uns jetzt betrachten. Wir können nicht den ganzen Propheten auslegen und durchnehmen, aber dieses 3. Kapitel wollen wir etwas näher betrachten, denn es enthält viel Ermutigung auch für uns. Lesen wir mal ab Vers 1, Malachi 3. Siehe, ich sende meinen Boten, der vor mir her den Weg bereiten soll, und plötzlich wird zu seinem Tempel kommen der Herr, den ihr sucht, und der Bote des Bundes, den ihr begehrt, siehe, er kommt, spricht der Herr, der Herrscher. Also das ist klar auf Israel bezogen. Israel erwartet den Messias, und sie haben ja nicht erkannt, dass der Herr Jesus dieser Messias für Israel ist, Sie haben ihn verworfen. Sie warten immer noch auf den Messias und auf den Vorläufer des Messias, Elia, der kommen soll, um den Weg zu bereiten. Und mein Bote, das ist im Hebräischen Malachi, ja, das ist also der Name dieses Propheten, auf den da angespielt wird. Ja, das alles wird sich noch erfüllen. Am Ende der Zeit, kurz bevor der Herr Jesus wiederkommt, werden eben diese Boten nochmal gesandt. Wir wissen von den zwei Propheten, die vor dem Herrn stehen und die dann auch von den gottlosen Völkern hingemordet werden. Und darauf bezieht sich das letztlich. Und der Tempel ist ein realer Tempel in Jerusalem. Ja, der wird noch gebaut werden müssen. Das ist ja das, warum Jerusalem wirklich der Laststein ist und der Taumelkelch für alle Völker. Was glaubt ihr, was los ist, wenn die Al-Aqsa-Moschee niedergerissen wird und darauf ein jüdischer Tempel gebaut wird? Ja, das können wir uns schon so ein bisschen ahnen, dass da ein riesiger Aufstand damit verbunden sein wird, eine riesige Krise. Aber letztlich muss es so kommen, denn der Herr wird zu seinem Tempel kommen. Und das Gräuel der Verwüstung muss auch in einem realen jüdischen Tempel in Jerusalem aufgestellt werden. Ja? Also werden alle diese Dinge noch zustande kommen. Ja, der Herr kommt, aber in Vers 2 heißt es, wer aber wird den Tag seines Kommens ertragen und wer wird bestehen, wenn er erscheint? Denn er ist wie das Feuer des Silberschmelzers und wie die Lauge der Wäscher. Er wird sitzen und schmelzen und das Silber reinigen. Er wird die Söhne Levis reinigen und sie läutern wie das Gold und das Silber. Dann werden sie dem Herrn Opfergaben darbringen in Gerechtigkeit. Dann wird die Opfergabe von Juda und Jerusalem dem Herrn wohlgefallen wie in der grauen Vorzeit und wie in längst vergangenen Jahren. Also die Endzeit ist auch eine Zeit der Prüfung und der Läuterung. Das wird für das Volk Israel eine ganz besonders ernste Zeit werden, wenn eben die gottesfürchtigen Israeliten wirklich durch diese antichristlichen Verfolgungen gehen müssen, Bedrängnisse durch ihre eigenen jüdischen Brüder. Und das wird eine Läuterung sein. Aber auch bei uns ist es so, dass der Herr in der Endzeit die Heiligen sichtet und läutert und prüft. Und wir sollen diese Läuterungsprozesse an uns auch bewusst bejahen und uns ihnen auch zur Verfügung stellen und nicht uns dagegen wehren. Letztlich geht es darum, dass wirklich der priesterliche Dienst für den Herrn wieder in Treue und Lauterkeit getan wird. Und das ist eine ganz wichtige Sache für den Herrn und uns sollte es auch wichtig sein. Vers 5, und ich werde mich euch nahen zum Gericht und will ein schneller Zeuge sein gegen die Zauberer und gegen die Ehebrecher und gegen die Meineidigen und gegen die, welche den Lohn der Tagelöhner verkürzen, Witwen und Waisen übervorteilen und das Recht des Fremdlings beugen und mich nicht fürchten, spricht der Herr, der Herrscher. Denn ich, der Herr, verändere mich nicht, deshalb seid ihr, die Kinder Jakobs, nicht zugrunde gegangen. Ja, also das Volk Israel verdankt sein Überleben und seine Existenz nicht ihrer eigenen Treue, sondern der Gnade und Treue Gottes. Das ist für uns ganz klar. Weil Gott es verheißen hat, weil Gott dem Abraham einen Bund gegeben hat, der bedingungslos war, deshalb wird auch die Gnade Gottes dem Volk Israel wieder gegeben werden. Deswegen ist auch die Ersatztheologie eine Irrlehre, die da sagt, Israel sei auf Dauer durch die Kirche ersetzt worden und die Segnungen Israels seien alle auf die Kirche gekommen und die Kirche verwirkliche das Reich des Messias. Ja, das ist katholische Theologie, um es mal so zu sagen. Augustinus lässt grüßen und andere, aber das ist nicht biblische Lehre. Sondern die biblische Lehre ist, dass Israel sehr wohl alle Verheißungen am Ende durch die Gnade Gottes noch erben wird. Aber eben das wahre Israel, das bekehrte und geläuterte, der Überrest, nicht das äußere Judentum. Ja? Das ist genau wie bei der Gemeinde auch. Das Heil und die Segnungen und Verheißungen erbt nicht die Namenschristenheit, die 2 Milliarden äußerliche Christen, sondern die wahre Gemeinde, die Wiedergeborenen, sie erben die Verheißung. Vers 7, und jetzt fängt es eben an, diese Botschaft auch für den treuen Überrest, da heißt es, seit den Tagen eurer Väter seid ihr von meinen Satzungen abgewichen und habt sie nicht befolgt. Kehrt um zu mir, so will ich mich zu euch kehren, spricht der Herr der Herrscher. Aber ihr fragt, worin sollen wir umkehren? Darf ein Mensch Gott berauben, wie ihr mich beraubt? Aber ihr fragt, worin haben wir dich beraubt? In den Zehnten und Abgaben. Mit dem Fluch seid ihr verflucht worden, denn ihr habt mich beraubt, ihr das ganze Volk. Bringt den Zehnten ganz in das Vorratshaus, damit Speise in meinem Haus sei, und prüft mich doch dadurch, spricht der Herr der Heerscharen, ob ich euch nicht die Fenster des Himmels öffnen und euch Segen in überreicher Fülle herabschütten werde. Und ich will für euch den Fresser schelten, dass er euch die Frucht der Ernte der Erde nicht verdirbt und dass den Weinstock auf dem Feld nicht fruchtleer bleibt, spricht der Herr der Heerscharen. Und alle Heidenvölker werden euch glücklich preisen, denn ihr werdet ein Land des Wohlgefallens werden, spricht der Herr der Heerscharen. Ja, das ist eine Stelle, die viel missbraucht wurde. Wer schon mal bei euch unter den Charismatikern war, der weiß, wie gerne manche charismatische Leiter diesen Vers vom Zehnten zitieren, obwohl der Zehnte eben eigentlich für Israel ist und in dieser Form die Gemeinde eine andere Ordnung hat, nämlich jeder gebe, was er sich im Herzen vorgenommen hat und wie er gedeihen hat, wird das oft angeführt, um die Leute anzuspornen, für ihre Pfingstprediger auch den Zehnten reichlich zu geben. Ja? Und dann wird gesagt, ja, wenn ihr mir den Zehnten gebt, dann hat Gott verheißen, dass er euch den Segen in überreicher Fülle herabschicken wird. Ja? Aber das ist einer von den Fällen, wo die Verheißungen Israels in einer falschen Weise übertragen werden auf die Gemeinde. Natürlich ist es so, dass wenn wir dem Herrn aufrichtig geben, dass er das segnen wird. Das ist auch neutestamentlich, 2. Korinther 8 und 9. Ja? Aber dieser Zusammenhang gilt für Israel, und wenn man den heute überträgt, dann gibt es da eine ganz betrügerische, schwärmerische Schiene. Ich will das nur mal kurz erwähnen, ich weiß nicht, wer damit schon Kontakt hatte, aber manche charismatische Erfolgsprediger sagen allen Ernstes, nehmt lieber Schulden auf und gebt mir $10,000, dann werdet ihr das Tausendfache von Gott wiederbekommen. Ihr werdet Millionäre werden. Ja? Und das ist natürlich grober Betrug. Ja? Und da geht es auch darum, dass die Leute reich werden wollen und deswegen bei Gott investieren, um dadurch reich zu werden. Und da steht natürlich überhaupt kein Segen drauf. Ja? Also müssen wir aufpassen, dass wir solche Schriftstellen nicht aus dem Zusammenhang reißen. Ja? Das gilt für Israel. Und das, was wir wissen, die Segnungen der Gemeinde sind im Wesentlichen geistliche Segnungen. Ja? Auch der Herr gibt uns, er gibt uns manchmal Wohlstand, er gibt uns auf jeden Fall den Lebensunterhalt, er gibt uns Segen, er gibt uns manchmal auch Gesundheit und manchmal schenkt er Krankheit. Ja? Und wir können nicht sagen, die Krankheit, das ist die Folge dessen, dass du falsch geglaubt hast. Ne? Das ist charismatisches, magisches Denken. Ne? Sondern Gott ist souverän und wir haben nicht materielle Verheißungen, sondern geistliche Verheißungen. Die sind viel kostbarer und höher. Wir erben auch nicht ein irdisches Reich in Jerusalem, sondern wir erben ein himmlisches Reich. Ja? Das müssen wir einfach festhalten, denn beim Charismatismus wird eine irdische Gesinnung unter den Leuten ausgesät, die ganz, ganz üble Früchte trägt. Ja, aber hier kommt jetzt der Abschnitt, der eben stärker auch die Situation des Überrestes bei uns mit anspricht. In Vers 13 heißt es, ihr habt harte Worte gegen mich ausgestoßen, spricht der Herr, aber ihr fragt, was haben wir untereinander gegen dich geredet? Ihr habt gesagt, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und was nützt es uns, seine Ordnung zu halten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauer einherzugehen? Und nun preisen wir die Übermütigen glücklich, denn die, welche Gesetzlosigkeit verüben, stehen aufrecht, und die, welche Gott versucht haben, kommen davor. Ja, das ist eine Prüfung, die uralt ist, wenn wir mal den Psalm 73 lesen. Ja. Warum haben die Gottlosen gedeiht? Heute ist es so, dass man sagen kann, liebe Leute, wenn eine Gemeinde eine Megagemeinde ist, dann ist sie im Normalfall untreu. Das ist geradezu ein Zeichen für den Abfall und die Verführung, dass alles ein massenhaftes, großes Wachstum gibt. Ja. Die Bibel sagt, ihr Wort frisst um sich wie ein Krebsgeschwür. Ja. Und das ist nicht das Zeichen von Gottes Segen, sondern das ist das Zeichen dessen, dass in der Endzeit das Böse ausreift und sich ausbreitet. Ja? Alles, was groß ist und rasch wächst in der Endzeit, ist im Normalfall vom Feind und nicht von Gott. Ja? Das ist also ganz wichtig, dass wir da verstehen, die Gottlosen haben Gedeihen. Ja? Die Gemeinden, die rasch wachsen, bei uns die größte Gemeinde in Deutschland ist von einem erzcharismatischen Verführer, Peter Wenz in Stuttgart, Gospelforum, 4000 Gemeindebesucher pro Woche. Jetzt sind es, glaube ich, schon 5000 oder jedenfalls Tendenz ständig steigend. Also für deutsche Verhältnisse eine Megagemeinde. Ne? In Amerika sind die Megagemeinden von 20.000 aufwärts. Ja, so. Aber das sind alles Charismatiker oder irgendwelche Erfolgsprediger, die eine total verfälschte Botschaft bringen, die so rasch wachsen und so groß werden. Ja? Und das ist eben wichtig, dass wir da verstehen, der Überrest ist überall scheinbar erfolglos, scheinbar klein auf dem absteigenden Ast, wird verspottet, hat keine attraktiven Gemeinden. Das ist normal. Das ist ein Zeichen dessen, dass einfach wir in der Endzeit leben und dass Treue nicht mit äußerlichem Erfolg beantwortet wird, sondern mit geistlicher Gnade. Und da wollen wir weiterlesen, dann Vers 16. Da besprachen sich die miteinander, welche den Herrn fürchteten. Und der Herr achtete darauf und hörte es. Und ein Gedenkbuch wurde vor ihm geschrieben für die, welche den Herrn fürchten und seinen Namen hochachten. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscharen, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden, an dem Tag, den ich bereite. Und ich will sie verschonen, wie ein Mann seinen Sohn verschont, der ihm dient. Dann werdet ihr wieder sehen, was für ein Unterschied besteht zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Es ist ganz wichtig, dass wir sehen, wir müssen in der heutigen Zeit auf den Herrn schauen und auf sein Wort schauen und nicht auf äußeren Erfolg und äußerliche Umstände. Es ist eben nicht so, dass der, der dem Herrn treu ist, eine rasch wachsende Megagemeinde hat. Ja? Sondern Treue zum Herrn kann manchmal bedeuten, dass eine Gemeinde schrumpft. Das ist nicht immer notwendig, aber es kann sein. Ja? Dass einfach diejenigen weggehen, die genug davon haben, den schmalen Weg zu gehen, die lieber auf dem breiten Weg spazieren, als auf dem schmalen Weg bergauf zu gehen. Ja? Das ist heute leider so. Und deswegen können wir Treue nicht mit Erfolg gleichsetzen und es scheint so, als hätten die Gottlosen den Vorteil davor. Ja? Aber das ist nur der Schein. Und hier sehen wir etwas, das nämlich bei Gott ganz andere Maßstäbe gibt. Dass Gott die segnet, die ihn fürchten und die ihn ehren. Und nicht die, die von ihm irgendwelche falsche Botschaften verbreiten, die sagen, Gott ist dein Daddy, Gott ist dein Freund, Gott ist dein Kumpel, Gott segnet deine Wege. Ja? Das ist alles, wird mal unter ein Gericht kommen, diese ganzen verführerischen, falschen Botschaften. Das, was den Überrest der Gemeinde auszeichnet, ganz besonders ist die Furcht des Herrn. Gottes Furcht. Dass wir uns nicht irritieren lassen von dieser humanistisch zurechtgemachten Fälschung des Christentums, wo letztlich Gott zum Diener der Lüste der Menschen gemacht wird. Ja? Gott segnet deinen Weg ab. Gott erfüllt alle deine Wünsche und alle deine Bedürfnisse. Ja? Das ist nicht die Botschaft der Bibel. Ja? Sondern das ist ein frommer Ego-Trip. Verführung ist das. Und deswegen, Gott sieht die Herzen und er weiß, wer ihn fürchtet. Und wenn wir als gesetzlich und eng angegriffen werden, und ich habe das Vorrecht, seit vielen Jahren so angegriffen zu werden, ja, dann einfach deshalb, weil wir den Herrn fürchten und es nicht wagen, von seinem Wort abzuweichen. Ich habe das im Gespräch auch gesagt, ihr Lieben, es ist ganz einfach, wer das Wort bewahrt, den bewahrt der Herr. Wer das Wort nicht bewahrt, wer sagt, ich will bestimmte unbequeme Wahrheiten der Bibel einfach nicht ausleben. Ich sage einfach mal, die ganzen Aussagen zur Frauenfrage oder zur Kopfbedeckung, die sind veraltet, die sind kulturell bedingt, die gehen uns heute nichts mehr an. Schluss, damit habe ich Ruhe. Ja, aber die Bibel sagt, wenn wir die Liebe zur Wahrheit verleugnen, wenn wir die unbequemen Stellen aus unserer Bibel gedanklich rausstreichen und umdeuten, dann begeben wir uns auf den Boden der Lüge und der Verführung. Dann sind wir an einem Punkt angelangt, wo uns die Wahrheit Gottes auch nicht mehr bewahren kann, weil wir sie ja gar nicht bewahren und nicht lieben. Wisst ihr, das war das, was uns, für uns war das Herauskommen aus der charismatischen Verführung eine Erweckung. Wir sind von Gott wirklich in Buße und Zerbruch geführt worden, meine Frau und ich. Wir haben gemerkt, wir haben einen hochmütigen Ego-Trip betrieben vorher, was uns auch in diese charismatische Verführung hineingebracht hat. Und wir haben zutiefst verstanden, in dieser Endzeit mit all den Verführungen, da kommen wir nur durch, wenn wir uns ganz eng an das Wort Gottes und an den Herrn Jesus halten. Ne? Ich sage immer, in einer Herde werden nicht die Schafe von dem Wolf gerissen, die ganz nah beim Hirten sind, sondern die Schafe, die irgendwo am Rand der Herde streunen und die vielleicht auf eine andere Wiese gehen, weil sie denken, der Hirte hat sie schon nicht auf die beste Wiese geführt, die für sie gut ist. Ja? Die Schafe werden gerissen, die weit weg vom Hirten sind und am Rand der Herde hin und her streunen. Ist klar. Ja? Und genauso ist es auch, wenn wir von der Verführung bewahrt bleiben wollen, dann sollen wir uns eng an den Herrn Jesus und sein Wort halten. Und dann sollen doch die Leute spotten, dass ich eng und gesetzlich bin. Ich stehe dazu. Ja? Ich tue das ganz einfach, weil ich glaube, dass das Wort Gottes in seiner Gesamtheit, die Apostellehre, das ist uns gegeben, dass wir es befolgen und ausleben. Dabei versagen wir vielfach, wir machen es nicht so, wie es Gott möchte. Aber wenn wir bewusst irgendein neutestamentliches Gebot wegerklären, verwerfen und sagen, das will ich nicht halten, Punkt. Dann sage ich, du hast ein Riesenproblem. Du hast ein Riesenproblem in der Endzeit. Du hast ein Problem mit dem Herrn Jesus und der Beziehung zu ihm. Da kannst du 10-mal sagen, ich liebe Jesus. Was sagt denn der Herr Jesus, wie Liebe aussieht? Wer mich liebt, der hält meine Gebote. Ja? Das ist auch ein Ausdruck von Gottesfurcht. Dass ich verstehe, ich kann die Beziehung zu dem Herrn Jesus nicht nach meinen Bedingungen gestalten und sagen, Herr, so stelle ich mir es vor und ich gehe mal davon aus, du bist damit einverstanden, dann machen wir das so in der Beziehung zwischen mir und dir. Ja? Sondern die Beziehung, die ich zum Herrn habe, die wird vom Herrn vorgegeben und von seinem Wort. Er stellt die Bedingung, nicht ich. Ja? Das ist Gottesfurcht. Und deswegen, jeder, der das Wort des Herrn missachtet und die Gottesfurcht missachtet, der befindet sich in der Endzeit auf einem sehr, sehr schlüpfrigen Boden mit Sumpfgelände. Ja? Der Felsenboden sieht anders aus, ja? Nämlich der, der das Wort hört und tut es. Ja? Das einfach mal als Ermutigung. Studiert das Wort und haltet es einfach einfältig. Das ist der beste Schutz in der Endzeit, den man finden kann. Und wenn dann da vielleicht Gebote sind und Dinge, wo 10 Pastoren sagen, das ist alles veraltet, das braucht man nicht mehr, das ist gesetzlich, dann achtet nicht auf die Pastoren, sondern auf das Wort Gottes, auf den Pastor. Was heißt ein Pastor? Hirte. Und wir haben einen Oberhirten, das ist der Herr Jesus. Ja, und an ihn müssen wir uns halten. Wir können uns nicht an irgendwelche menschliche Unterhirten halten, an gar keinen, bloß nicht an mich, ja, sondern an den Herrn und sein Wort. Er ist der Hirte, der uns durch diese schwere Zeit durchbringt, kein anderer. Ja? Und die Hirten, die Unterhirten, müssen wir daran messen, befolgen sie das Wort des Herrn. Ja? Da können wir keine perfektionistischen Maßstäbe anlegen. Es gibt vielleicht auch Meinungsunterschiede, Deutungsunterschiede, aber wenn jemand wirklich das Wort des Herrn bricht, dann habe ich echte Mühe. Zum Beispiel, als wir in der evangelikalen Gemeinde waren, nach der Charismatik, waren wir da 2 Jahre in der evangelikalen Gemeinde, da sagte so eine Bibelschülerin, sollte sie Zeugnis geben, ach ja, es heißt ja in der Bibel, die Frau schweige in der Gemeinde, dann hat der Pastor gesagt, ich aber sage dir, rede. Dann habe ich gedacht, irgendwie bin ich in der falschen Gemeinde. Ich weiß nicht, ob wir das nachempfinden können. Ja? Aber wenn man so sagt, das Wort Gottes sagt zwar das eine, aber ich als Pastor sage dir, mach das Gegenteil, also bin ich irgendwo in der falschen Gemeinde. Also das war jedenfalls unsere Schlussfolgerung. Ja? Versteht ihr? Dass wir einfach sehen, der Herr gibt die Regeln vor. Das, was der Herr sagt, das kann ich nicht einfach umdeuten und in Abfalleimer schmeißen für mich. Und das ist Gottesfurcht. Dass wir den Herrn ehren und sein Wort hochachten. Und wir finden, dass dieser Überrest in Israel damals sehr bedrängt war, auch klein war, aber sie haben eines getan, sie haben sich untereinander unterredet und ausgetauscht und ermutigt. Und das ist zum Beispiel so ein Fall, wo ich sagen würde, das findet hier heute statt. Ja? Dass sich die, die den Herrn fürchten wollen, dass sie sich besprechen, dass sie sich austauschen, dass sie auf Gottes Wort hören, dass man sich auch zurüstet. Weil dieser Überrest kann nicht überleben, wenn jeder bloß für sich alleine vor sich hinwurscht. Sondern dieser Überrest braucht die Gemeinschaft, den Austausch und die gegenseitige Ermutigung und Ergänzung. Deswegen freue ich mich über solche Tage, wie sie hier stattfinden. Das ist notwendig. Aber natürlich, das Ganze muss trotzdem auch umgesetzt werden in unseren Wohngebieten, in unseren Regionen. Und dafür ist zum Beispiel auch wichtig, dass man eben den Mut hat, erst einmal vielleicht mit zwei oder dreien anzufangen, eine Hausgemeinde zu bilden, Gemeinschaft zu pflegen, sich gegenseitig zu ermutigen, nicht zu warten, dass da vielleicht ein vollbezahlter Pastor von irgendwoher eingeflogen wird. Ja, der kommt nicht geflogen. Ja. Sondern die Brüder müssen eben selber sich dem Herrn zur Verfügung stellen, das Wort studieren und vielleicht in aller Schwachheit anfangen, so einen Kreis zu bilden. Und wenn es Gott gefällt, kann er daraus eine Gemeinde machen, und sonst ist eine Hausgemeinde, hat immer noch die Verheißung, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Ja, ist doch herrlich. Brauchen wir mehr? Im Prinzip nein. Na, es ist gut, wenn wir mehrere Älteste haben. Es ist gut, eine Gemeinde zu haben. Ich will das nicht abwehren. Ja? Es ist ein Segen, wenn mehrere Hirten den Dienst tun und sich gegenseitig ergänzen. Ja? Es ist ein Segen, wenn wir eine Gemeinde haben und nicht nur einen Hauskreis. Aber bevor wir gar nichts haben, ist eine Hausgemeinde immer noch 10-mal besser, als dass jeder für sich isoliert vor sich hin lebt und letztlich verwelkt und verkümmert. Ich habe manche gesprochen jetzt, die dankbar waren für meine MP3-Aufnahmen und sicherlich auch von anderen Brüdern. Und das ist auch ganz gewiss sinnvoll und gut, das zu tun. Aber ihr Lieben, nehmt das nicht als einen Ersatz dafür, Hausgemeinschaft, Gemeinde, Hauskreis, Bibelkreis zu haben. Es darf nicht als Ersatz gemeint sein. Ja? Das ist eine Notnahrung, das ist eine Nahrungsergänzung, aber das kann nicht das normale geistliche Leben bestimmen. Denn der Leib des Christus besteht nicht aus MP3-Aufnahmen, sondern er besteht aus lebendigen Christen, die Gott mit mir zusammenstellt, damit sie mich ermahnen und ermutigen und ich sie auch. Ja? Das kann nun mal übers Internet nicht so stattfinden und das ist alles nur eine Krücke. Die brauchen wir zwar, aber wir dürfen sie nicht als Ersatz nehmen für das, was Gott vorgesehen hat. Und das ist die Gemeinschaft der 2 oder 3 oder der 20 oder 30 oder vielleicht sogar mal 200, wobei das sehr selten ist heute, die den Herrn fürchten, die sich gegenseitig ermutigen, wo die Gnadengaben Gottes, Lehre, Hirtendienst, evangelistische Dienste, wo die offenbar werden, wo man dem Herrn nachfolgt und eben sich gegenseitig ermuntert. Das brauchen wir in der heutigen Zeit. Dafür müssen wir beten. Dafür müssen wir unter Umständen sogar mal umziehen. Das scheint irgendwie heute kaum noch denkbar zu sein, dass jemand sein Häusle aufgibt, das er sich vielleicht erspart oder ererbt hat, um zum Beispiel irgendwo hinzuziehen, wo es eine gesunde Gemeinde gibt. Oder auch vielleicht den Beruf zu wechseln oder die Stelle zu wechseln. Aber ich selber würde sagen, prüft es doch mal, wenn es nicht anders geht, ob das nicht auch ein Weg Gottes ist. Ja? Bevor ihr verkümmert und eingeht geistlich irgendwo in der Einöde. Ja? Muss jeder selber wissen, aber ich möchte es einfach mal erwähnen, diese gegenseitige Gemeinschaft der Gottesfürchtigen ist wichtig. Und wenn uns dann Spott und Widerstand entgegenschlägt, und es wird vermehrt der Fall sein, denke ich, dass bibeltreue Christen ein Stück verfolgt werden, auch aus ganz humanistischen Gründen, weil sie zum Beispiel homophob sind oder die Frauen nicht paritätisch im Gemeindevorstand vertreten sind und was nicht alles, dass wir dann einfach auch sehen, es kommt nicht darauf an. Der Herr schaut unsere Herzen an, der Herr sieht uns und wenn wir ihn fürchten und ihm treu sind, dann wird es in ein Gedenkbuch geschrieben. Und den Lohn gibt es nicht hier auf der Erde, sondern im Himmel. Ja? Hier auf der Erde haben wir Leiden, Verfolgung, Spott zu erwarten. Das, wenn wir was anderes erwarten, dann sind wir eigentlich falsch. Aber im Himmel dürfen wir den Lohn und das Lob unseres Herrn erwarten, wenn wir ihm treu waren und sein Wort hochgeachtet haben. Den Namen des Herrn hochachten. Ja? Dazu gehört vielleicht auch, dass wir nicht immer nur Jesus sagen, sondern bewusst auch Herr Jesus. Ja? Das ist mir auch wichtig geworden. Dass, ja, das ist so eine Sache, das machen manche sicher ganz unbewusst und ohne Arg, aber Jesus ist der irdische Niedrigkeitsname unseres Herrn. Ja? Aber er ist nicht mehr auf der Erde. Er ist auferstanden und verherrlicht im Himmel und er ist der Herr über alles. Und deswegen ist es sehr gesund und gut, wenn wir ihn als Herr Jesus Christus ansprechen und nicht als Jesus. Ja? Ich sage das nicht als Gesetz, muss jeder selber wissen, aber mal drüber nachdenken. Ja? Er ist der Herr. Und es ist auch interessant, dass es eben heißt, kein Finsternisgeist wird Jesus als Herrn ansprechen. Ja? Und wenn man dann mal die charismatischen Lobpreislieder sich anguckt, ja, da findet man praktisch nirgends Herr Jesus Christus. Es heißt entweder Herr, wobei offen bleibt, was für ein Herr, oder Jesus, wobei offen bleibt, welcher Jesus. Aber Herr Jesus Christus habe ich in noch keinem charismatischen Lied gefunden. Vielleicht habe ich mich auch getäuscht, bin ich alles durchgegangen. Aber versteht ihr, das ist so ein Punkt, ja, wenn man einfach sagt, Jesus ist dein Freund. Ja. Sag mal, der Herr Jesus ist dein Freund und Kumpel. Ja. Das passt nicht. Ja. Man merkt, das ist eine Respektlosigkeit, ein Stück weit eine Geringschätzung, die letztlich auch darauf ausläuft, ja, mit Jesus kann ich auch in die Disco gehen. Ja. Aber mit dem Herrn nicht. Ja. Also nur mal so als kleine Anmerkung, was heißt es, den Namen des Herrn hochachten? Respektvoll sprechen. Wie gesagt, auch wenn jemand sagt, Gott ist dein Daddy, ist auch typisch charismatischer O-Ton, ja. Da geht es mir kalt den Rücken runter, ja. Das stimmt nicht. Ja? Es ist unser Vater im Himmel und wir haben eine Beziehung der Liebe und der Nähe zu ihm, aber immer verbunden mit Hochachtung und Ehrfurcht. Und wenn die Ehrfurcht ausgeblendet wird, dann wird alles falsch. Wisst ihr, das hört sich so nett an und man fühlt sich gleich ganz frei und locker. Ja, und das ist auch so gewollt. Aber ihr Lieben, das ist Verführung. Ja? Der Überrest der Gläubigen wird durch Ehrfurcht vor dem heiligen Gott gekennzeichnet. Und es fehlt uns, das wird uns ausgetrieben. Das müssen wir mal feststellen. Und wir dürfen ruhig bitten, Herr Jesus, schenke mir eine Erneuerung meiner Gottesfurcht. Dass sie tiefer wird. Deswegen in diesem Buch habe ich mal die ganzen Bibelstellen versucht zusammenzustellen, die von der Furcht des Herrn sprechen, auch im Neuen Testament. Ja? Und die sind am besten erkennbar in der Schlachter 2000 Bibel, weil wir haben nämlich diesen Schlüsselbegriff Eusebia, rechte Ehrfurcht vor Gott, mit Gottesfurcht übersetzt und die alten Übersetzungen haben alle Gottseligkeit. Aber das ist, tut mir leid, eine falsche Übersetzung aus meiner Sicht. Ja? Denn Sebomai heißt scheu zurücktreten, ehrfürchtig, Ehrfurcht erweisen vor einem Gott. Das haben die Heiden auch gegenüber ihren Götzen so verwendet. Ja? Also scheue Verehrung eines Gottes. Aber die Bibel verwendet das für die Gottesfurcht dem lebendigen und wahren Gott und dem Herrn Jesus gegenüber. Ja? Und das brauchen wir, dieses scheue Zurücktreten, dieses ehrfürchtige Bewusstsein seiner Majestät und Herrlichkeit, verbunden mit Nähe. Ja? Das ist beides. Und das ist für uns so schwierig scheinbar, ja? Dass wir ehrfürchtig sind und trotzdem vertrauensvoll zu dem Herrn Jesus nahen dürfen. Aber dann sagen wir nicht, Jesus, ich habe ein Problem. Ja? Ja, nur mal so zum Nachdenken. Ehrfurcht vor dem Namen, Hochachtung vor dem Namen des Herrn. Und sie werden von mir, spricht der Herr der Herrscher, als mein auserwähltes Eigentum behandelt werden an dem Tag, den ich bereite. Also es gibt einen Tag, da werden die wahren Gläubigen als verherrlichte Brautgemeinde an der Seite des wiederkommenden Messias-Königs auf die Erde kommen. Und dann werden die Menschen staunen, was diese verachteten gesetzlichen Kopfhängerchristen, was die plötzlich sind. Und sie werden staunen, wo sie selber sind, nämlich draußen, als solche, die der Herr niemals gekannt hat. Und das ist dieser Ernst, dass letztlich ein selber gestricktes, respektloses, unehrfürchtiges Christentum, wie es heute verkündigt wird, das rettet nicht. Sondern das ist ein Christentum des breiten Weges Und wenn dir 10 Prediger sagen, geh auf den breiten Weg, der führt auch in den Himmel, dann müssen wir auf den Herrn Jesus hören und der sagt, der breite Weg führt ins Verderben. Der Weg, der zum Heil führt, der ist schmal. Und die Pforte ist nicht breit, sondern eng. Deswegen bin ich auch eng, damit ich durch die Pforte durchpasse. Ja, das ist jetzt ein bisschen locker gesagt, aber versteht ihr diese Begriffe? Ja, der Mensch möchte gerne Freiheit haben, sich selber zu entfalten und mag keine Grenzen. Aber ihr Lieben, der Herr Jesus hat recht mit dem, was er sagt. Und die Prediger, die den breiten Weg predigen, die predigen sich selber und anderen Verderben. Das ist Verführung pur. Und irgendwann wird die Sache offenbar werden, nämlich am Tag des Herrn, wenn alle Dinge offenbar werden. Da werden die einen merken, dass sie Toren waren, dass sie verloren sind, dass sie auf einen Götzen gesetzt haben, auf einen falschen Gott und ein falsches Evangelium, das niemand retten konnte. Und die anderen, die verachtet waren, die werden letztlich jubelnd sich freuen können, wenn der Herr wiederkommt. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Gerechten und dem Gesetzlosen. Wir haben heute ein gesetzloses Endzeitchristentum, wo jeder machen kann, was ihm Spaß macht, und Gott gibt seinen Segen dazu. Und das kann nicht stimmen. Ja? Und wohl uns, wenn wir da aufwachen und auch darum beten, dass noch viele aufwachen, die solche gesetzlose Endzeitchristen sind, damit sie den Herrn fürchten lernen und sich echt bekehren. Zu dem wirklichen Herrn Jesus Christus. Und dann auch Rettung erfahren. Das ist eine ganz ernste Zeit, in der sich die Geister scheiden. Lese weiter, denn siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen. Da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein. Und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscharen, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Ich weiß nicht, ob das euch so geht, aber für mich ist die Übermütigen und die gesetzlos handeln, das erinnert mich genau an den Abschnitt in 2. Timotheus 3 mit den gesetzlosen Endzeitchristen. Ja? Die Menschen werden sich selbst lieben. Sie werden unheilig sein, undankbar, den Eltern ungehorsam. Ja, das ist genau dieser Geist der Gesetzlosigkeit, der heute in der Namenschristenheit vorherrscht. Der vorherrscht unter den christlichen Jugendlichen mit ihrer Rock- und Popmusik, mit ihrer Unmoral, mit dem, dass sie bewusst lässig den Wegen der Welt folgen und sie sind Verführte. So ein Trauerspiel, so schlimm, dass diese jungen Menschen verführt werden von irgendwelchen Jugendpredigern, die betont lässig sind, die betont unanständige Worte gebrauchen. Das kann man gar nicht in den Mund nehmen, was die zum Teil sagen über Gott, welche Worte die da verwenden. Ja? Widerlich. Bewusst, um die Leute aufzulockern und ihnen zu sagen, ihr könnt gesetzlos handeln, ihr könnt übermütig sein. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ja? Vergleicht es noch einmal, diese Auflistung, mit dieser Kennzeichnung der Übermütigen und Gesetzlosen. Und die werden einmal aufwachen aus ihrem Rausch und werden merken, ich bin draußen. Ich bin verloren. Ich habe gemeint, Jesus ist mein Kumpel und jetzt merke ich bin draußen. Ja? Wir erinnern uns an Matthäus 7, wo es eben auch heißt, viele werden sagen, Herr, Herr, haben wir nicht. Und der Herr sagt ihnen, ich habe euch nie gekannt. Nie erkannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlos. Das ist der Punkt. Ja? Also kein gesetzloser Christ kommt in den Himmel. Ja? Die Gesetzlosigkeit ist ein Zeichen dafür, dass sie den wahren Herrn nicht erkannt haben. Sonst wären sie nicht gesetzlos. Sonst würden sie den Herrn fürchten. Und diese Linien, die sind heute verborgen. Heute könnte es so scheinen, ja, ich bin doch der Loser. Was mache ich denn? Andere sagen, ich kann das und das machen, ich kann unverheiratet zusammenleben, kann Spaß haben, kann Rock- und Pop-Partys feiern, kann alle möglichen Unreinheiten machen. Ich komme trotzdem in den Himmel. Ja, dann bist du doch eigentlich dumm dran, wenn du dich das allen enthältst und denkst, du musst dem Herrn nachfolgen, indem du dich selbst verleugnest. Andere verwirklichen sich selbst und sagen, ich folge auch dem Herrn nach. Ja? Und da müssen wir einfach merken, Moment mal, das ist der falsche Weg, das ist der Betrug, das ist die Endzeitverführung. Ja? Ich habe gar keine andere Wahl, als dem Herrn auf dem schmalen Weg nachzufolgen und mich selbst zu verleugnen. Sonst betrüge ich mich selbst um den Preis meiner Seele. Und wir können dann nur beten für die Menschen, auch gerade die jungen Menschen, die ja zum Teil belogen und betrogen werden und verführt werden nach Strich und Faden, dass doch noch viele aufwachen und Buße tun und zum wirklichen Glauben finden, bevor dieser Tag kommt. Denn dieser Tag des Herrn wird kommen, wo die Gemeinde, die wahre Gemeinde entrückt wird, und dann kommt der Herr zum Gericht für die, die den Herrn, die Gott nicht anerkannt haben und die dem Evangelium des Herrn Jesus Christus nicht gehorsam waren. Das ist dann genau die Zeit, die hier steht. Und siehe, der Tag kommt brennend wie ein Ofen, da werden alle Übermütigen und alle, die gesetzlos handeln, wie Stoppeln sein, und der kommende Tag wird sie verbrennen, spricht der Herr der Herrscher, sodass ihnen weder Wurzel noch Zweig übrig bleibt. Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen, und Heilung wird unter ihren Flügeln sein. Ihr werdet herauskommen und hüpfen wie die Kälber aus dem Stall. Nun, die Hoffnung der Gemeinde, so wie ich das sehe, ist die Entrückung, der wiederkommende Herr. Und die Hoffnung der Gemeinde ist, dass einmal diese Prüfungszeit, diese Zeit der Niedrigkeit und der Not vorbei sein wird und dass der Herr kommen wird und die Seinen in die Himmelsherrlichkeit holen wird. Und dann wird aller Kampf und alle Not und alle Prüfung vorbei sein. Dann werden wir verwandelt sein. Dann wird unser Leib dem Herrlichkeitsleib des Herrn Jesus gleichgestaltet sein. Und dann werden wir triumphalen Eingang in die Himmelsherrlichkeit. Das ist die Hoffnung, die glückselige Hoffnung der Gemeinde. Ja? Der Herr kommt für uns als die Sonne der Gerechtigkeit. Und wenn die Sonne der Gerechtigkeit die Sünder anscheint, dann werden sie von diesen Flammen des verzehrenden Feuers verzehrt. Wenn aber die Sonne der Gerechtigkeit die anscheint, die aus Gnade gerecht geworden sind, dann jubeln sie und freuen sich, weil für sie der Tag des Heils gekommen ist. Das ist der Unterschied. Da wird er ganz klar. Ja? Und der Herr Jesus ist für uns die Sonne der Gerechtigkeit, und wir haben überströmende Freude vor uns. Das war das, was den Apostel Paulus motiviert hat. Er hat nicht auf das gesehen, dass er wieder mal vielleicht verprügelt oder gesteinigt wird, wenn er in die nächste Stadt geht, um das Evangelium zu verkündigen. Er hat nicht auf seine Leiden geschaut, sondern hat gewusst, am Ende des Weges steht der Herr Jesus, und er wird mir den Siegeskranz der Gerechtigkeit geben, er wird mich loben. Und das ist meine Freude und mein Trost, die Himmelsherrlichkeit. Und deswegen konnte er hier auf der Erde alle diese Nöte und Leiden ertragen, die ja wir gar nicht ertragen müssen, so wie es bei uns heute aussieht. Ja? Wir kapitulieren schon vor viel kleineren Leiden und Schwierigkeiten. Ja? Aber wenn wir diese himmlische Hoffnung haben, statt irgendwelcher irdischen Hoffnung, dann schenkt uns Gott auch die Kraft, die Leiden zu ertragen. Vers 21, und ihr werdet die Gesetzlosen zertreten, denn sie werden wie Asche sein unter euren Fußsohlen an dem Tag, den ich machen werde, spricht der Herr der Herrscher. Gedenkt an das Gesetz Moses, meines Knechtes, das ich ihm auf dem Horeb für ganz Israel befohlen habe, an die Satzungen und Rechte. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ehe der große und furchtbare Tag des Herrn kommt, und er wird das Herz der Väter den Kindern und das Herz der Kinder wieder ihren Vätern zuwenden, damit ich bei meinem Kommen das Land nicht mit dem Bann schlage. Ja, das ist wiederum klarer Bezug zu Israel. Aber vielleicht einen Gedanken können wir daraus auch entnehmen. Eine der ganz großen Nöte der heutigen Endzeitchristenheit ist, dass der Teufel es geschafft hat, die Jugend gegen die ältere Generation aufzuhetzen, abzuspalten und dadurch umso wirksamer zu verführen. Seine Not. Und ich weiß, das ist der satanische Geist der 68er Revolution, der da zum Ausdruck kommt. Damals hieß es, trau niemand über 30. Damals wurde gesagt, ihr die Jungen seid die Vorhut, ihr blickt es besser als die verkalkten Alten. Brecht aus ihren Normen, macht was euch Spaß macht, ihr wisst es besser, ihr seid der Garant der Zukunft und so weiter und so weiter. Ja, man hat die Jungen gegen die Alten ausgespielt. Und man hat sie damit dem Schutz der Älteren entzogen, ihrem weisen Rat und ihrer vorsichtigen Mahnung. Ja, und viele, viele Gemeinden sind dadurch gespalten worden, dass die Jugend einfach charismatisch wurde und sich in irgendeine charismatische Jugendkirche verabschiedet hat, wo die Jungen mehr oder weniger unter sich waren wo irgendwelche geschulte Pastoren ihnen die letzten Lügen erzählt haben, dumme Sprüche und irgendwelche Legenden, um sie zu kitzeln und irgendwie dazu zu bringen, dass sie sich als was ganz Tolles fühlen und weiter in diesem charismatischen Ungeist hineintauchen. Ja? Und das lässt uns nochmal daran erinnern, dass die Ordnung Gottes ist, dass die Jüngeren sich den Älteren unterordnen. Ja? Und das ist eine weise Ordnung, weil oftmals eben Lebenserfahrung und geistliche Reife ein Schutz ist dort, wo junge, unerfahrene Christen auf jeden Köder reinfallen und reinbeißen. Also ich war so einer. Ja? Ich bin mit 2 Jahren meines geistlichen Lebens da hineingerasselt und bewusst auch hineingegangen in diese charismatische Verführung. Und ich habe sogar Warnungen gehört von Älteren und Reiferen und habe sie einfach missachtet, ja? Weil ich gedacht habe, das kann ich schon selber merken. Ja? Ich merke schon, wenn ich verführt werde. Ja? Da war ich schon verführt. Das ist nicht gemacht. Ja? Also da müssen wir aufpassen. Und deswegen denke ich, das ist auch eine Sache im Volk Gottes, dass wir wieder darum bitten, dass der Herr schenkt, dass die Jugend erweckt wird dazu, dass sie aufhört mit der Missachtung der Älteren und dass sie einfach Gottes Autoritätsordnungen, auch die Rolle der Ältesten, annimmt. Und umgekehrt ist natürlich trotzdem auch wichtig, dass die Herzen der Väter oder der Älteren zu den Jüngeren gewandt werden, in dem Sinn, dass wir wirklich lernen, für die Jugend zu beten und auch zu verstehen, wie schwer sie es haben, die oft selbstverständlich in diesem antichristlichen Umfeld von Gender und Antiautoritarismus aufgewachsen sind und vieles gar nicht verstehen können, was die ältere Generation durch Erfahrungen mitgemacht hat. Ja? Wir müssen für sie beten, dass der Herr sie wirklich bewahrt und dass der Herr sie auch lehrt, dass sie von Herzen diesen Weg der Treue mitgehen. Vielleicht denken Sie, das ist so komisch, meine Eltern sind so eng und gesetzlich und nehmen da ganz unnötige Leiden auf sich, ich habe da keine Lust drauf. Ja? Ich kann das ein bisschen leider von meinen eigenen Kindern zum Teil auch sagen. Ja? Und da müssen wir für sie beten, dass Gott sie aufweckt und ihnen Gnade schenkt, dass sie diesen Weg der Treue noch für sich erkennen und erwählen. Den kann man nicht dadurch gehen, dass man einfach nur blind den Eltern folgt. Ja? Die müssen selber die Einsicht haben. Sie müssen selber das auf dem Herzen haben, dem Herrn treu zu dienen. Und der Teufel tut alles, und das gilt leider auch für die Frage der modernen Medien, um die jüngere Generation von der Bibel, vom Gebet abzuhalten. Und ein technisches Hilfsmittel wie das Smartphone ist leider da aus meiner Sicht eine sehr effektive Waffe des Teufels. Ja. Ich mache mich wahrscheinlich nicht beliebt damit, wenn ich das so sage. Aber ihr Lieben, ich kriege das bei meinen eigenen Kindern zum Teil mit, wie viel Zeit das stiehlt. Ich habe ein Klapphandy. Immer noch. Und will es auch behalten. Ja? Aber das ist so wichtig, dass wir verstehen, der Feind versucht uns auch durch die Tiefen des Internets mit seinen Milliarden Filmchen, Webseiten, Botschaften der verschiedensten Art einfach so zu verwirren und zu verführen, dass wir das Wesentliche nicht mehr erkennen und nicht mehr beim Wesentlichen werden. Ja? Und das ist ein Problem auch für die Älteren, aber das ist ein besonderes Problem für die jungen Leute, die einfach noch nicht die Reife haben, solche Dinge zu durchschauen. Ja? Und wir müssen beten und wir müssen auch versuchen, Verständnis und liebevoll auf die jungen Leute einzugehen. Es hat natürlich keinen Sinn, wenn man einfach nur sagt, na, hättest du besser auf mich gehört, selber schuld. Ja? Ich meine, mit der Einstellung hilft man den jungen Leuten auch nicht. Ja, wir müssen sie in Liebe versuchen zu gewinnen. Und ganz viel Gebet für die junge Generation. Ich glaube, das ist wichtig. Ich möchte zum Abschluss einfach nochmal ein Gegenstück zu diesen Abschnitten lesen, was ich als Gegenstück sehe, als Neutestamentlichen. Das ist das Sendschreiben an Philadelphia. Das ist für mich die neutestamentliche Botschaft des verherrlichten Herrn an den treuen Überrest der Gläubigen in der Endzeit. An den Überrest, der noch da sein wird, wenn der Herr wiederkommt und die Gemeinde entrückt. Denn das ist ja in Vers 10 verheißen. Offenbarung 3 ab Vers 7. Und dem Engel der Gemeinde in Philadelphia schreibe, das sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet, sodass niemand zuschließt und zuschließt, sodass niemand öffnet. Ich kenne deine Werke, siehe, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnen. Ja, ich denke, da wird dieser treue Überrest angesprochen, dieser schwache und angefochtene Überrest, der aber einen großen und starken Herrn hat. Und es ist eben immer wieder wichtig, dass wir sehen, wenn der Herr Jesus Christus, der alle Macht im Himmel und auf Erden hat, uns eine Tür öffnet, zu dienen und Zeugnis zu geben, dann kann die niemand schließen. Und dann dürfen wir auch durch diese Tür gehen, zuversichtlich, so wie der Kaleb gesagt hat, wir können das Land erobern, weil der Herr mit uns ist, ganz egal, was da für Riesen und Festungen sind. Ja? Und das ist, denke ich, diese Ermutigung, wir haben einen großen Herrn und dann ist es egal, dass wir eine kleine Kraft haben. Ja? Dann dürfen wir trotzdem vorangehen, dem Herrn zu dienen. Wichtig ist, dass wir das Wort Gottes bewahren, dass wir eifersüchtig darüber wachen, dass wir es getreulich ausleben, nach unseren Kräften. Wir sind da alle unvollkommen drin, aber nach unseren Kräften und nach unserem Licht. Ja? Das ist eine der Bedingungen für den treuen Überrest. Du hast mein Wort bewahrt. Und das andere ist, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Ich denke, das betrifft auch die große ökumenische Religionseinheit, die wir immer mehr haben, wo letztlich gesagt wird, es gibt viele Wege, die zu Gott führen. Ob jetzt Hindus oder Buddhisten oder Muslime, alle kommen sie zu Gott, alle werden sie errettet. Und das ist einfach nicht wahr. Sondern der Herr Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Und dieses Bekenntnis wird in der Zeit der großen ökumenischen Welteinheitsreligion zunehmend verfolgt werden und zunehmend bestraft werden. Und dann kommt es drauf an, fangen wir jetzt auch an mit der ökumenischen Weite oder halten wir daran fest, dass der Herr Jesus Christus der einzige Weg zum Heil ist und dass keiner, der sich nicht bekehrt und an ihn glaubt, gerettet werden kann. Das ist einfach die biblische Botschaft. Und daran müssen wir festhalten, dann verleugnen wir seinen Namen nicht. Ja, siehe, ich gebe, dass solche aus der Synagoge des Satans, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern lügen, siehe, ich will sie dazu bringen, dass sie kommen und vor deinen Füßen niederfallen und erkennen, dass ich dich geliebt habe. Also ich würde es beziehen auf die Verherrlichung der Gemeinde, wenn der Herr wiederkommt. Ja, vorher werden wir das nicht erleben. Aber dann ja. Ja, dann wird offenbar sein, wer die wahren Gläubigen in Christus und durch Christus sind. Dann wird die Gemeinde Herrlichkeit tragen, die Herrlichkeit Christi, keine eigene Herrlichkeit. Aber dann werden die Leute staunen, die heute gespottet haben und spotten über die Christen. Weil du das Wort vom standhaften Ausharren auf mich bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, damit die versucht werden, die auf der Erde wohnen. Ja, es gibt hier sicher unterschiedliche Auffassungen über die Entrückung. Ich will das gar nicht anschneiden. Aber Tatsache ist, wenn wir das Wort bewahren, dann bewahrt uns der Herr. Ich denke, das dürfen wir so einfach verallgemeinern und verkürzen. Ja? Wenn wir das Wort bewahren, wenn wir standhaft auf ihn ausharren, dann bewahrt uns der Herr. In allen Versuchungen, die kommen werden. Und Vers 11, siehe, ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nimmt. Ich denke, das ist auch ganz wichtig. Ich denke, für uns alle ist wichtig, dass wir den Herrn erwarten, dass wir bereit sind. Wir wissen nicht, wann er kommt, aber der Herr hat uns aufgetragen, ihn zu erwarten und bereit zu sein. Und wenn wir in dieser Haltung der Erwartung und Bereitschaft sind, dann werden wir, wenn es richtig läuft, all das ablegen und von uns fernhalten, was uns verstricken könnte, was uns in unsere Gemeinschaft mit dem Herrn beflecken, beschmutzen und runterziehen könnte. Wir werden sozusagen reisefertig leben, ne? Bereit für den Aufbruch in den Himmel. Das ist immer richtig. Wir wissen ja gar nicht, wann der Herr unser persönliches Leben beendet und uns abruft. Ja? Es ist immer gut und richtig, so zu leben, dass wir sagen können, der Herr Jesus könnte morgen kommen oder mich morgen heimrufen. Und ich will bereit sein. Ja? Ich will nicht irgendetwas hier auf der Erde krampfhaft festhalten. Ich will auch keine unbereinigten Beziehungen, keine ungeklärte Schuld zurücklassen. Sondern ich will die Dinge bereinigen, damit ich bereit bin. Ja, halte fest, was du hast, damit dir niemand deine Krone nehme. Ich denke, das ist zuallererst das Wort Gottes. Wenn wir das Wort Gottes festhalten und ihm treu gehorsam sind, dann werden wir diesen Siegeskranz bekommen. Von einem Haushalter wird erwartet, dass er treu ist. Und für die Treue gibt es dann den Lohn im Himmel. Das hat der Apostel Paulus immer wieder so gesehen und das dürfen wir von ihm lernen. Ich lese zum Abschluss noch die letzten Verse. Wer überwindet, den will ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird nie mehr hinausgehen und ich will auf ihn den Namen meines Gottes schreiben und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das vom Himmel herabkommt, von meinem Gott aus und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Ja, wir finden im Alten wie im Neuen Testament bei Malachi und auch hier ein Wort der Ermutigung für die Treue. Ein Wort, das uns auf den Herrn Jesus und auf die Himmelshoffnung ausrichtet. Und das wollen wir beherzigen. Amen.
Amen.
Wollen wir noch aufstehen und beten? Ja, Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir einfach dafür, dass du die Gottesfürchtigen ermutigst. Und du weißt, wie viel Ermutigung wir brauchen, weil so viele Dinge in unserem Leben, in den Lebensumständen, in denen wir uns befinden, uns entmutigen. Du siehst den Widerstand all derer, die nur ein äußerliches Namenschristentum leben und die spotten über die gottesfürchtigen und engen Christen. Du siehst den Widerstand der ungläubigen Welt. Du siehst die Schwierigkeiten, auch in unserem eigenen persönlichen Leben in der Nachfolge, die Herausforderungen in der Familie, alle diese Dinge siehst du. Und dennoch ermutigst du uns, auf dich zu schauen. Du ermutigst uns, dass wir doch an der Gottesfurcht und an der Treue zu dir und deinem Wort festhalten dürfen, weil all das einen himmlischen Lohn hat. Schenke uns doch Gnade, dass wir wirklich uns ermutigen lassen, dass wir wirklich auch mit neuer Kraft in den Alltag zurückgehen, dass wir neu wirklich dir unser Leben anvertrauen und zur Verfügung stellen und auch wirklich nach deiner Führung für unser Leben fragen, dass wir unsere Prioritäten in unserem Leben ausrichten nach dir und nach deinem Willen und dass wir dir dienen, solange bis du wiederkommst, bis diese kurze verbleibende Zeit vollendet ist und wir in die Herrlichkeit eingehen dürfen. Schenke doch, dass diese himmlische Hoffnung uns immer mehr lebendig ist und erfüllt. Wir danken dir, dass du so wunderbar bist, dass wir alles von dir erwarten dürfen. Alle Kraft, allen Segen, alle Hoffnung, allen Mut, all das, was uns mangelt, das haben wir in dir und das willst du uns schenken, Herr. Wir danken dir dafür. Schenk Segen und Glaubensstärkung. Schenk Erbauung und geistliche Ermunterung für jeden Einzelnen, der dein Wort heute gehört hat. Sei du mit uns, wenn wir auch auseinandergehen. Sei du uns gnädig und stärke du uns am inneren Menschen, dass wir dir dienen dürfen, zu deiner Ehre leben dürfen. Wir preisen deinen herrlichen Namen. Amen.